Dazu, in Deutschland alles zurückzulassen und ein neues Leben am Ende der Welt anzufangen? Und was macht das mit einem? Und vor allem, wie reagieren die Liebsten? Wie ist es, zwischen sich und seiner Familie auf einmal zehntausende Kilometer zu haben? Über diese, aber auch sehr viele andere Fragen spreche ich heute mit Miriam. Sie ist damals mit Mitte 30 mit ihrem Mann ziemlich spontan nach Neuseeland gezogen und hat es bis heute nicht bereut. Wie sich ihr Leben entwickelt hat, wie sie sich in einem fremden Land ohne großartige Englischkenntnisse übrigens zurechtgefunden hat und wie sie mit ihrem Haus, ihrem Wohnmobil und ihrem Mann den Kiwi Dream lebt, erfahrt ihr heute in dieser tollen und persönlichen Podcast-Folge. Dieses Abenteuer hat Miriam zu Papier gebracht. Unter dem Titel »Weiter weg ist näher dran«, warum ich erst nach Neuseeland auswandern musste, um mir und anderen noch näher zu sein, hat sie ihre Geschichte aufgeschrieben, das im Goldmann Verlag erschienen ist und ich euch auch in den Shownotes verlinkt habe. Dies ist heute die 188. Podcast-Folge und ihr findet viele tolle Bilder von Miriams Zeit in Neuseeland auf Patreon. Dort findet ihr auch jede Folge ohne Werbung und viele weitere Vorteile. Hallihallo, liebe Miriam, schön, dass du da bist.
Vielen Dank, ich freue mich auch. Danke für die Einladung.
Ich muss ja sagen, also bei mir ist es guten Morgen, bei dir ist es guten Abend.
Ja, richtig. Wir haben, ja, es ist dunkel draußen, es ist Winter, es regnet, es ist kalt.
Und hier ist es Sommer, es ist hell, es ist warm. Was für ein krasser Unterschied, ne? Ja, das kennst du wahrscheinlich schon aus deinen vielen Telefonaten über die Jahre hinweg.
Ja, das kenne ich. Es ist immer andersrum. Manchmal trotzdem immer noch verwirrend, aber so ist das.
Absolut. Aber dafür kannst du, wenn alle in Deutschland im Dezember da sitzen und sagen, oh ey, Pisswetter, nur Matsch, nur Grau, sagst du, oh nee, hier ist schön.
Genau, hier ist es schön, es ist sonnig, es ist trotzdem Weihnachten. Passt immer noch nicht so richtig zusammen, aber und immer grün, auch im Winter, und das ist schön. Die Bäume sind ja meistens auch grün im Winter.
Stimmt, Neuseeland ist evergreen.
Ja. Also wir haben ein paar europäische Bäume, die verlieren natürlich dann auch ihr Laub, was aber auch sehr schön ist, wenn wir natürlich dieses rot-gelbe Licht haben, wenn sie so ihre Blätter sich verfärben. Aber normalerweise sind die meisten Bäume grün und das macht einen unheimlichen Unterschied. Hier ist es selten grau.
Ja, das ist schön. Grau macht auch, finde ich, immer alles ein bisschen traurig. Mm. Ist eine Stimmung, die ganz schön ist für ein paar Tage, aber nicht auf Dauer.
Nee, genau.
Du bist, seit wie vielen Jahren bist du jetzt in Neuseeland?
Oh, wir sind seit 15,5 Jahren. Ja, Ende 2006 sind wir hier hergezogen.
Und das ist eine richtig lange Zeit, in der sich viele Dinge verändert haben in deinem beziehungsweise eurem Leben. Du hast ein sehr spannendes Buch dazu geschrieben. Weiter weg ist näher dran. Und ich finde den Titel total klasse, weil, also ich meine, mein Leben besteht ja auch seit über irgendwie 10 Jahren, 11 Jahren aus dem Reisen und immer fern weg sein, in Australien gelebt, überall gewesen. Und durch die tolle Möglichkeit der Kommunikation ist man, wenn man so weit weg ist, viel intensiver mit den Menschen, die man liebt, verbunden. Darauf bezieht sich dein Titel?
Ja, darauf bezieht sich mein Titel. Der war so ein bisschen zweideutig. Also einerseits haben wir mal gesagt, wenn wir noch weiter als Deutschland fliegen, sind wir wieder näher an Neuseeland, weil ja Deutschland fast genau auf der gegenüberliegenden Seite von Neuseeland liegt. Also quasi, wenn man noch, weißt du, weiter weg ist näher dran. Also wenn man noch weiter weg ist, dann ist man auch schon wieder näher dran. Mhm. Aber der das Hauptaugenmerk war schon auf dieser, ja, auf diesem Gefühl basierend, dass ich mich meinen Menschen am liebsten in Deutschland sehr verbunden fühle, obwohl ich so weit weg bin. Und auch mir selber durch den Umzug nach Neuseeland ich mir näher gekommen bin. So habe ich zumindest das Gefühl, und auch der Natur näher gekommen bin. Und sicherlich auch mein Mann. Also es hat so eine ganz allumfassende Aussage gehabt.
Ja, ihr seid 2006 habt ihr eure Sachen gepackt und seid da runtergezogen, nachdem ihr auch ein paar auch turbulente Jahre vorher in Deutschland auch ein bisschen gehabt habt, worüber du ja auch sehr ausführlich in deinem Buch schreibst. was ich total spannend finde zum Thema Kommunikation und näher dran sein zu den Menschen ist, dass du, als du 2006 weggezogen bist, da gab es, glaube ich, noch MySpace und Facebook gerade noch und ein Smartphone gab es, glaube ich, so das allererste. Das bedeutet, du hast in dieser Zeit, in der du weg warst, die komplette Kommunikationspalette einmal durchgemacht von wir müssen versuchen irgendwie, weiß ich nicht, internationale Anrufe sind extrem teuer zu internationale Anrufe sind jetzt kostenlos, weil wir über WhatsApp telefonieren können.
Richtig, richtig. Ja, siehst du, wo du sagst, ist mir noch gar nicht so richtig aufgefallen vorher. Wir hatten natürlich noch einen Festnetzanschluss am Anfang in Wellington. Den haben wir jetzt schon ganz lange nicht mehr. Da hatten wir so eine ganz bestimmte Nummer, mit der ich mal meine Eltern angerufen habe. Das war so eine bestimmte Vorwahlnummer, die ich dann nutzen musste. Ich glaube, die war ellenlang. Und dann war das günstiger. Also es war nicht kostenlos.
Ja, ich erinnere mich.
Irgendwann, genau. Und irgendwann kam dann, ich glaube, ich bin dann tatsächlich irgendwann zu WhatsApp übergegangen, was natürlich super ist. Also das hat das alles nochmal wahnsinnig erleichtert, eben mal schnell anrufen nicht, weil wir ja immer die Zeitverschiebung im Auge behalten müssen, aber diese Nachrichten, die wir uns schnell schicken können und das ist irre, das ist ganz toll. Bin ich auch sehr dankbar für.
Dann kam die Skype-Zeit.
Ach genau, Skype, ja richtig.
Wir haben Skype gibt es ja lange, also gibt es noch, gehört mittlerweile irgendwie Microsoft oder solche Sachen, aber das nutzt du das heutzutage noch, Skype?
Ganz, ganz selten. Und wenn, dann meistens nur die Telefon- wie heißt das, also dass ich quasi beim Festnetz anrufe.
Ja.
Weil ich mag diese Videofunktion nicht. Also meistens ist die Qualität wirklich sehr, sehr schlecht und ich finde es einfach auch verwirrend, wenn ich die Menschen sehe. Also wir lächeln uns vielleicht kurz mal an oder winken uns kurz zu und dann ganz oft schalten wir das Video aus, weil ich das einfach ablenkend finde. Ich bin doch noch so eine alte Telefontante, die am liebsten einfach nur einen Hörer in der Hand hat und telefoniert, anstelle jetzt mit die Menschen auch zu sehen. Deswegen benutze ich Skype eigentlich selten und bei WhatsApp auch nur die Telefonmöglichkeit und nicht die Videomöglichkeit.
Ja, ja. Und heutzutage kannst du eigentlich mit deinen AirPods im Ohr durch den Park laufen und über WhatsApp telefonieren. Also entsprechend hat sich wirklich in dieser Zeit extrem viel getan, was natürlich, also nicht nur finanziell, sondern einfach auch, was die Verbindung, was die zwischenmenschliche Verbindung angeht, halt sehr hilft.
Total. Also das hat auch wahnsinnig dazu beigetragen, dass ich mich halt doch immer noch sehr, sehr verbunden fühle mit meinen Freunden und meiner Familie. Denn ja, wir halten wirklich regelmäßig Kontakt, wir tauschen uns aus, meistens halt über WhatsApp, Telefonate. Und deswegen kam auch dieser Titel jetzt, um da wieder auch zurückzukommen, tatsächlich zustande, denn weiter weg ist näher dran. Das ist dieses, obwohl ich ja wirklich so am Arsch der Welt bin, 18.000 Kilometer entfernt von meiner Heimat, ist trotzdem noch eine ganz enge Verbindung zu vielen. Und vor allen Dingen, wenn dann die Freunde oder Familie uns auch besuchen kommen, ne, oder hierher gekommen sind und sich das alles mal angeschaut haben, dann ist nochmal eine weitere engere Beziehung da, weil wir uns einfach noch ein bisschen besser verstehen, wenn ich denen das auch zeigen kann. Oder wenn wir in Deutschland sind, wir sind ja auch oft in Deutschland gewesen und werden jetzt auch wieder mehr reisen.
Ja, also ich glaube auch, dass einfach dieses, wenn man sich dann mal sieht, dann ist es einfach viel intensiver, als wenn man, wie ihr früher, du und deine Familie kommt aus Kassel, ihr habt in Hamburg gelebt, wenn man sich dann zwar öfter sieht, aber dafür kürzer und weil man weiß, dass man sich öfter sieht, oberflächlicher, wenn man das so sagen darf.
Auf jeden Fall. Also ich glaube, ich habe meine Eltern am Stück weniger, wenn ich jetzt die ganzen Tage oder Wochenenden zusammenzählen würde, weniger gesehen als hier in Neuseeland. Weil wenn die gekommen sind, dann waren sie eben 4 Wochen, 6 Wochen, teilweise auch. Mein Vater war nachher mal fast 3 Monate hier. Das ist eine unheimlich lange Zeit und dann auch sehr intensiv, weil wir halt die ganze Zeit dann auch zusammengehockt sind. Ne? Also das ist wirklich was anderes, so intensive Besuche. Ich fand das sehr schön.
Ja, ich habe dein Buch gelesen, Leute, die jetzt zuhören, nicht. Und das würde sie bestimmt interessieren. Wie bist du auf die Idee gekommen, oder nicht nur du, sondern also die Initialidee kam, glaube ich, von dir. Aber wie kam es, dass ihr nach Neuseeland gezogen seid?
Ja, also es fing letztendlich damit an, dass ich 1997 nach meinem Studium schon mal hierher rumgereist bin und ich unheimlich frei hier gefühlt habe. Also wir sind ja viel wandern gewesen Und ich habe ein unheimliches Gefühl der Freiheit gehabt und so ein bisschen des Angekommenseins, was mich damals sehr verwundert hat. Konnte ich noch gar nicht so einordnen. Und dann bin ich aber wieder nach Hamburg und habe dann angefangen zu arbeiten, habe meinen Mann kennengelernt. Und wir wollten eine Familie gründen und das hat nicht geklappt. Wir haben es so ein bisschen rumversucht, auch mit Kinderwunschklinik, aber das sollte alles nicht so sein. Und dann haben wir uns überlegt, okay, also wenn das jetzt nicht funktioniert, so dieses Leben mit Kindern, was wir uns so ausgemalt hatten, was machen wir denn dann? Weil dann sind wir ja im Grunde komplett frei, unabhängig, können machen, was wir wollen. Finanziell ist es auch ein bisschen einfacher. Ja, mein Mann war vorher auch schon mal in Neuseeland und dann haben wir gedacht, so Mensch, vielleicht sollten wir einfach mal woanders hinziehen und eben so ein bisschen das große Abenteuer erleben. Und da war Neuseeland auf jeden Fall mit auf der Liste. Wir sind da so die ganzen Länder durchgegangen und Neuseeland, da waren wir uns aber einig, dass wir das auf jeden Fall uns nochmal genauer anschauen wollen. Und ja, sind dann hier nochmal hierher gereist für 4 Wochen, um uns dieses Land unter dem Hinblick anzuschauen, eben hier nicht als Touristen rumzureisen, sondern eventuell hier zu wohnen. Und ja, so ist das dann gekommen. Wir haben dann hier einen Immigrationsanwalt kennengelernt, durch Zufall einen Deutschen, der auch noch aus Kiel kommt. Mein Mann kommt aus Kiel und haben ihm dann den Auftrag gegeben, mal den ganzen Prozess in Gang zu setzen. Und so ist das alles ins Laufen, ins Rollen geraten. Wie heißt das? Manchmal habe ich noch Probleme, ein bisschen Deutsch zu reden. Entschuldigung.
Ja, wenn man den ganzen Tag Englisch spricht, dann fallen vielleicht so diese Redewendungen manchmal ein bisschen schwer. Das kenne ich auch zu gut. Wenn ich den ganzen Tag Spanisch spreche, dann fällt mir manchmal auch das ein oder andere Wort nicht mehr ein.
Ja.
Aber das ist spannend. Also ihr seid ja da hingereist, ihr seid durch das Land gereist und wie der Zufall es manchmal so will, dann werden ja einem nicht Steine in den Weg gelegt, sondern im Gegenteil, es wird einfach irgendwie, alles fügt sich.
Ja.
Und ihr habt Margaret kennengelernt, eine US-Amerikanerin, die Assistentin ist von Carsten, eurem Immigration-Anwalt, und den kennengelernt und er hat dann quasi alles für euch in die Wege geleitet.
Ja.
Und dann.
Ja. Genau, das ist so ein Schritt-für-Schritt-Verfahren, ja.
Ja, das ging natürlich nicht von jetzt auf gleich, das hat ein bisschen gedauert, aber wie muss man sich das vorstellen, diesen Prozess? Also ihr habt euch mit ihm getroffen, ihr habt ein paar Details ausgetauscht, ihm die wichtigsten Daten gegeben, aber was passiert denn dann im Hintergrund?
Also ich muss erstmal dazu sagen, dass es 2006 noch wesentlich einfacher war, eine Aufenthaltsgenehmigung zu bekommen als heute. Das nur schon mal vorab, damit ich nicht allzu große Hoffnung schüre. Also heute ist es ein bisschen schwieriger. Aber was zumindest erstmal geprüft wird, ist das Alter. Also man sollte auf jeden Fall damals war es unter 50, ich glaube, die haben das Alter jetzt ein bisschen hochgesetzt, aber so ungefähr sein. Man sollte einen Beruf oder eine Ausbildung haben und einen Beruf ausüben, die am besten noch zusammenpassen und die hier auch gesucht werden. Das heißt Skilled, unter dem Skilled Migrant Category. Man sollte einigermaßen gesund sein und gute Englischkenntnisse haben. Das sind so die, und ein gutes polizeiliches Führungszeugnis. Das waren so die Grundvoraussetzungen erstmal. Und da hat sich ziemlich herausgestellt, dass ich diejenige bin, die am meisten dieser Punkte erfüllt, weil einfach mein Job damals und meine Ausbildung gut zusammengepasst haben und weil ich auch die gesündere von uns beiden bin. Mein Mann hat Diabetes und da wurde also gleich dann von Anfang an von Carsten gesagt, also ich glaube, dass Miriam die bessere Antragstellerin ist und mein Mann dann quasi mit mir mitkommen könnte, wenn das alles funktioniert. Und der ist dann halt durch die ganzen Sachen durchgegangen. Natürlich mussten meine Abschlüsse übersetzt werden und das musste dann in das neuseeländische Ausbildungssystem hier übersetzt werden. Ich habe ein Diplom. Ist das dann hier auch ein Diplom oder heißt das dann hier Bachelor oder Masters oder wie auch immer? Ja, und dann Schritt für Schritt sind wir dann hier durchgegangen, die Schritte, und ich habe das dann halt immer wieder abgesegnet zwischendurch, und nach einem Jahr hatten wir tatsächlich eine Aufenthaltsgenehmigung, also natürlich noch keine unbegrenzte, also wir hatten eine Residency, keine Permanent Residency, aber nach einem Jahr hatten wir eine Residency.
Die Residency, die ist begrenzt auf ein paar Jahre, ne?
Ich glaube, ja, ich weiß das gar nicht mehr genau. Ja, ich glaube, die ist begrenzt auf ein paar Jahre. Wenn man dann 2 Jahre im Land lebt, kann man eine unbegrenzte Aufenthaltsgenehmigung beantragen, eine Permanent Residency. Und die ist zwar immer noch nicht gleichzusetzen mit einem Pass, aber ist schon ganz nah dran. Also wir konnten sogar mit der Residency hier sofort schon wählen. Wir konnten arbeiten. Die Permanent Residency ist dann nochmal ein Ticken sicherer. Und die, dann den Pass zu beantragen, also die Citizenship, wäre das dann der höchste Schritt in der ganzen Residency-Geschichte. Den haben wir aber noch nicht.
Okay, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, ob ihr schon den, ich glaube, dunkelblauen Pass habt oder ob ihr noch den roten habt.
Der ist schwarz.
Aha, schwarz.
Black, ja. Wir hätten den wahnsinnig gerne. Das Problem ist einfach, dass Deutschland die doppelte Staatsbürgerschaft nicht gerade unterstützt. Also wenn wir unseren deutschen Pass abgeben würden, wäre es gar kein Problem, einen Neuseeländischen zu bekommen. Das möchten wir aber nicht. Ich möchte auf jeden Fall meinen deutschen Pass behalten und dazu noch die Neuseeländische haben. Und das ist, es geht zwar, man muss es sehr begründen, warum man denn überhaupt noch diese deutsche Beziehung oder die Beziehung nach Deutschland noch weiter aufrechterhalten möchte und so. Also es ist nicht ganz so einfach, den zu bekommen, ist auch teurer. Und deswegen haben wir das einfach alles noch nicht gemacht.
Ja, ich weiß, dass da Deutschland auch also echt nicht leicht ist. Also ich bin ja auch halb spanisch-deutsch und da gab es in der Vergangenheit schon echt sehr, sehr viele Probleme, hauptsächlich mit den deutschen Behörden.
Ja.
Das kann manchmal schon echt ein Pain in the ass sein.
Ja, total.
ihr seid das erste, als ihr nach Neuseeland gezogen seid, dann seid ihr nach Wellington gezogen. Mhm. Und da habt ihr auch die meiste Zeit bisher gelebt. Ja. Jetzt seid ihr mittlerweile in Nelson, zumindest endet da dein Buch. Ich weiß nicht, ob ihr immer noch da seid.
Da sind wir immer noch, ja.
In Nelson. Warum seid ihr am Anfang in Wellington gelandet und dann auch so lange geblieben?
Wellington ist die Hauptstadt Neuseelands. Ist zwar nicht die größte Stadt, das ist Auckland. Die hat fast über eine Million mittlerweile Einwohner. Wellington hat nur so um die 280.000, glaube ich. Ist aber trotzdem die Hauptstadt. Und Wellington ist auf der Nordinsel, aber ganz im Süden, also liegt im Grunde sehr, sehr zentral und ist eine tolle Stadt. Ist super cool, ist halt Regierungssitz, dadurch gibt es viele Jobs bei der Regierung. Dadurch, dass es Hauptstadt ist, hat es auch alles. Es hat natürlich Finanzamt, also diese ganzen Ämtergeschichten gibt es da. Es hat eine wahnsinnig aktive Kulturszene, Cafés, Restaurants, ist eine große Studentenstadt. Also es ist einfach eine wahnsinnig tolle Stadt, liegt sehr schön in den Hügeln am Meer. Und es hat uns wirklich wahnsinnig gut gefallen. Also eigentlich haben wir uns auch vorgestellt, wir bleiben da länger wohnen. Das einzige Problem bei Wellington ist, dass es wirklich super windig ist und ziemlich kühl im Verhältnis zu oder im Gegensatz zu anderen Städten. Und das mag zwar irgendwie so ein bisschen merkwürdig klingen, aber da ist wirklich so ein unglaublicher Wind die ganze Zeit. Das nervt komplett. Und dazu ist es eben noch sehr kalt. Und bei der Bauweise der Häuser ist es dann nochmal doppelt unangenehm. Und deswegen haben wir uns dann nach 12 Jahren irgendwie gedacht, ach Mensch, wir wollten eigentlich echt nochmal was anderes ausprobieren und wollten ein bisschen wärmer wohnen und würden auch gerne mal auf der Südinsel wohnen. Und deswegen sind wir dann nach Nelson gezogen. Das ist noch kleiner als Wellington. Hat mit die meisten Sonnenstunden im Jahr in Neuseeland. Und ja, ist auch wunderschön und ist halt aus der Südinsel. Sprich, wir sind hier dann noch näher zu den ganzen anderen Attraktionen, die hier auf der Südinsel sind. Sonst hätten wir da immer hinfliegen müssen oder mit der Fähre fahren müssen, was dann auch immer nochmal 4-5 Stunden dazu rechnet. Ja, deswegen sind wir jetzt in Nelson gelandet und es gefällt uns sehr, sehr gut. Also ich glaube, wir bleiben jetzt hier erstmal.
Aber Wellington ist doch für Roland ist das doch fast wie Heimat. Der muss doch nur den Mund aufmachen, gar nicht aktiv atmen. So kennt er das doch aus Kiel.
So kennt er das auch, das stimmt. Das ist auch so. Das Segeln ist allerdings in Wellington auch ein bisschen begrenzter, weil wenn man aus dem Hafen raussegelt, landet man direkt in der Cook Strait. Das ist das Gewässer zwischen Nord- und Südinsel. Und da braucht man schon wirklich ein großes Boot, um da sicher durchzukommen. Das ist ein wahnsinnig wildes Gewässer. Und wir sind jetzt hier beim Abel Tasman in der Nähe und da ist das Segeln natürlich auch wunderschön.
Es ist so wunderschön dort unten.
Ja.
Also als du hast ja in deinem Buch geschrieben von eurer Begegnung mit den Delfinen, mit den Pottdelfinen, die da gejagt sind. Und also das ist ein absoluter Traumabschnitt, da Abel Tasman National Park. Mhm. Durch die ganzen, das sind ja keine, das sind Sounds. Nee, sind das Fjorde?
Sounds. Also,
genau,
die Marlboro Sounds und dann Abel Tasman ist nochmal anders. Also, Marlboro Sounds ist ja mehr so Queen Charlotte, Picton, die Ecke. Und Abel Tasman ist dann am Ende, ja, so Golden Bay-mäßig. Das sind dann eigentlich nur so Bays.
Und das ist, habt ihr, das ist quasi jetzt euer Garten?
Ja, total. Also, wir sind da super, super oft. Wir fahren da mit dem Auto so 1,5 Stunden hin zum Abel Tasman. Wir waren jetzt ein paar Mal, sind hier von Nelson in Abel Tasman gesegelt. Das dauert dann mit unserem kleinen Boot schon so 6-7 Stunden, je nach Wind. Aber es ist einfach, es ist super schön. Also es ist herrlich. Man kann super baden im Abel Tasman, fischen, wandern. Wir sind dann halt oft vom Boot ins Wasser gesprungen, sind am Strand geschwommen und sind dann da irgendwie ein bisschen rumgelaufen und so. Es ist traumhaft. Ja, es ist ganz toll hier und wir haben den Umzug jetzt wirklich sehr nie bereut und genießen unser Leben hier sehr.
Ja, apropos Umzug, es gibt ja eine Szene im Buch, erklärst du ganz gut, als der Container kommt. Ihr habt eure Sachen in Hamburg damals in einen Container gepackt, habt ihn eingelagert für ein paar Wochen und Monate, glaube ich sogar, bevor ihr sicher wart, also das ist es hier und wir haben jetzt eine Bleibe. Und jetzt kann das alles irgendwie auf die Reise gehen. 8 Wochen braucht so ein Container von Hamburg bis nach Wellington. Und als ihr ihn ausgepackt habt, dann muss erstmal jedes Möbelstück, jedes Teil ganz akribisch angeschaut werden.
Genau. Ja, also Neuseeland ist unheimlich penibel, wenn es darum geht, hier irgendwelche fremden Arten oder Samen, Körner oder irgendwie sowas einzuschleppen. Also sie versuchen ja, so gut wie möglich native zu bleiben. Das klappt natürlich nur sehr bedingt. Ich habe ja vorhin erzählt, dass es hier auch viele Laubbäume gibt. Die gab es ja vorher auch nicht, bis die Engländer mal kamen. Aber die versuchen trotzdem immer noch, alles genau zu checken. Also wenn man hierher fliegt, darf man überhaupt keine Lebensmittel mitbringen, außer sind jetzt wirklich eingepackt wie Schokolade oder sowas. Aber man darf kein Obst mitbringen. Man darf natürlich keine Milchprodukte oder Fleischprodukte mit einführen. Keine Pflanzen, noch nicht mal. Ich glaube, man darf noch nicht mal Tee mit reinbringen. Und bei den Möbeln ist es halt so, dass sie vermuten, dass es dann vielleicht in irgendwelchen Holzmöbeln irgendwelche Holzwürmer gibt oder sich Spinnen irgendwo verstecken oder so, die dann hier ihr Unwesen treiben und sich dann hier auf einmal vermehren. Das versuchen sie halt zu vermeiden und deswegen wird man wirklich sehr genau, also man selber beziehungsweise die Möbel werden ganz genau gecheckt. Ich erinnere mich, als ich damals eingereist bin und zum Beispiel meine Wanderschuhe dabei hatte und ein Zelt, musste ich die genau zeigen, dass ich da auch nichts, kein Dreck oder so noch in den Wanderschuhen befindet und in der Sohle. Da wurden die eingesprüht mit irgendwelchen Sachen, das Zelt auch. Also sie sind da sehr, sehr penibel und passen da sehr auf, was ich auch gut finde.
Ja, also die Vergangenheit hat ja gezeigt, wie schwerwiegend solche Lappalien sein können, wenn man das einfach durchgehen lässt. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, welches Tier es in Neuseeland ist. Ist das eine Schlange oder irgendein Frosch, der die ganzen ich komme gerade nicht drauf. Aber es gibt viele, viele Tiere, die eingeschleust worden sind, dann irgendwie abgehauen sind und dann sich verbreiten, weil sie halt eben keine natürlichen Feinde haben. Und du hast ja gerade schon gesagt, also mit den Schuhen, dieses Erlebnis haben wir in Australien und in Neuseeland tatsächlich eigentlich fast jedes Mal gehabt, dass Wanderschuhe ganz genau angeschaut werden, wie viel Erde ist da noch dran und was noch alles irgendwie versteckt ist. Und du hast in deinem Buch ja auch erklärt, also ihr seid ja Migranten, ihr seid ja emigriert in das Land als Deutsche und es ist halt ein Land voller. Also Neuseeland kann ja nur überleben durch Migranten, weil die eigene Bevölkerung ja zu klein ist. Und die kommen ja aus allen Herren Ländern und viele dieser Länder bringen ja immer sehr viel Essen mit, wo sie dann immer wieder bei der Immigration stehen und alles wieder wegwerfen können.
Ja. So, es ist leider so, ja. Aber bei uns sind auch schon einige Pakete mit Essen nicht angekommen, weil wir dann gedacht haben, vielleicht auf dem Postweg. Aber auch da werden natürlich die Pakete bestens gecheckt. Ja, aber es ist so. Also meine Freundin, die ist Deutsche, die war jetzt mal wieder, ich weiß gar nicht, wo sie war, in Deutschland oder so, und hat dann aus dem Flugzeug noch so ein paar Äpfel mitgehabt, die sie irgendwie unten in ihrem Rucksack mit dabei hatte. Man muss dann halt deklarieren, nein, ich habe keine Lebensmittel dabei. Und dann haben aber die Hunde natürlich die Äpfel entdeckt, die Spürhunde. Und dann musste sie irgendwie $400 Strafe zahlen, weil sie eben aus Versehen diese beiden Äpfel mit denen in ihrem Rucksack hatte. Also muss man wirklich aufpassen, es kann teuer werden.
Ja, absolut. Also guter Tipp für alle, die zuhören und demnächst vielleicht bei irgendwie Australien. Australien ist übrigens genauso. Also das gilt für nicht nur für Neuseeland. Innerhalb von Australien gibt es sogar solche Grenzen und sehr, sehr strenge Gesetze zwischen Western Australia und Northern Territory. Ist das auch so? Da musst du an der Grenze alles wegwerfen.
Ja.
Wenn du da nicht darauf vorbereitet bist und gerade einkaufen warst im letzten Ort, dann darfst du gleich alles wieder neu im Northern Territory einkaufen.
Ja, also am besten gar nichts mitnehmen.
Ja. Einfach. Shit happens.
Vorher alles checken.
Ja, du bist, ihr seid dann in Wellington angekommen. Du hast dann auch ziemlich schnell deinen ersten Job bekommen in der deutschen Bäckerei, was ja für dich sehr weit entfernt war von deinem letzten Job in Deutschland. Mhm. Was hast du vorher gemacht und was war dann deine neue Stelle?
In Hamburg habe ich 5,5 Jahre als persönliche Assistentin von Reinhold Beckmann gearbeitet. Ich weiß nicht, ob den alle kennen. Das war damals ein ziemlich großer Moderator in Deutschland. Er hatte seine eigene Sendung, hieß Beckmann. Das war eine Talkshow. Und er hat auch viel Fußball kommentiert und hat die Sportschau moderiert. Und ich war, 5,5 Jahre habe ich für ihn gearbeitet und bin aus dem Job dann auch nach Neuseeland gezogen und habe dann hier in der deutschen, oder in Wellington, in der deutschen Bäckerei angefangen. Braidslemania hieß die. Erstmal war mein Englisch wirklich noch nicht besonders gut, obwohl ich natürlich ja den Englischtest machen musste für die Immigration, aber das habe ich gerade so hingekriegt.
Du hast 7,5 von 7,5 Punkten geschafft.
Genau, richtig, ja, es war ganz knapp. Ja, ich war schon immer schlecht in Sprachen, also es, naja. Aber ich fand es toll, es war ein toller Job, weil als persönliche Assistentin bei Beckmann war ich natürlich irgendwie 24/7 ansprechbar und war super busy und da habe ich halt jetzt bei der Bäckerei einen Halbtagsjob gehabt und habe den Laden dann abgeschlossen und dann hat mich auch keiner mehr angerufen und wollte keiner mehr was von mir. Ich fand es einfach total entspannt. War eine super Mischung von den Kunden. Also, es waren natürlich viele Deutsche, aber es waren auch viele Kiwis da. Das heißt, ich habe mich so ganz langsam auch an diese Kultur gewöhnen können und habe viele Sachen gelernt da in der Bäckerei. Ja, das war klasse. Also, ich habe das sehr geliebt.
Das ist natürlich ein riesengroßer Jobwechsel, den du hast es im Buch so ein bisschen auch ganz gut beschrieben. Während du es total abgefeiert hast, so wenig oder so viel weniger Verantwortung zu haben, haben es da die Leute um dich herum, beziehungsweise dein altes Umfeld, eher als ein bisschen mehr als überraschend gefunden, dass du das gemacht hast.
Ja, das ist, passt natürlich nicht so richtig in das zumindest damalige typische deutsche Denken, ne? Also eigentlich fängt man mit irgendeinem Job an und dann steigt man so die Karriereleiter so ein bisschen hoch. Und das war ja bei mir überhaupt nicht der Fall. Es war ja dann wirklich eher eine Karriererutsche, habe ich das dann in dem Buch genannt. Aber ich fand es gut und richtig. Und ich finde auch dieses immer höher, immer weiter, immer doller, egal wie stressig das ist, passt einfach nicht in mein Lebenskonzept und jetzt schon mal auch gar nicht. Und es passt auch nicht in das Lebenskonzept der Kiwis hier rein. Die Neuseeländer ticken da wirklich schon ein bisschen anders, was Job angeht. Das heißt nicht, dass die weniger arbeiten, aber die nehmen ihren Job nicht ganz so ernst. Und arbeiten, aber wie heißt das? Arbeiten, um zu leben oder leben, um zu arbeiten. Ne? Also die Kiwis arbeiten, um zu leben. Und die Deutschen habe ich manchmal das Gefühl, zumindest damals leben, um zu arbeiten. Es kann sein, dass da jetzt auch so ein leichter Umschwung mittlerweile in Deutschland stattfindet, aber ich kannte das halt noch so. Und ja, es schießt schon ein bisschen auf Unverständnis, wie nur in der Bäckerei und wie jetzt bist du nur eine Bäckerei-Fachverkäuferin. Und dachte ich auch, klar, ist doch super. Ist doch toll. Ja. Also ich konnte das nicht so.
Also hier in Deutschland hat sich auf jeden Fall einiges getan in den Jahren, seitdem du weg bist. Ich glaube, dass die Leute schon, also Freizeit auf jeden Fall viel mehr schätzen, als sie es vorher getan haben. Ja. Früher hat man einfach die Urlaubstage, die man hatte, einfach hingenommen. Heute wird wirklich um Urlaubstage gefeilscht und da wird schon sehr drauf geachtet, dass das alles irgendwie stimmt und auch Life-Work-Balance ist ein großes Thema. Ja. Aber das war, glaube ich, damals nicht so, zumindestens, also ich meine, ich habe damals auch noch nicht richtig gearbeitet, ich bin ja noch nicht so lange im Arbeitsleben drin, aber da hat sich auf jeden Fall einiges verändert. Und ich finde halt auch, du hast gerade ganz gut gesagt, diese Einstellung der Kiwis gegenüber dem Leben generell ist halt einfach so komplett anders als die der Deutschen damals. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass ein deutscher Grenzbeamter einen neuen Immigranten, ich weiß gar nicht, was das richtige Wort dafür ist im Deutschen. Ist das Immigrant oder Migrant?
Also ich bin Migrant.
Einwanderer. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Deutscher in der Einwanderungsbehörde oder bei der Immigration jemanden mit Welcome Home begrüßt.
Ja, das war allerdings der Zollbeamte am Flughafen. Genau. Nee, das glaube ich auch nicht, dass das passieren würde.
Also ohne herablassend auf Deutschland sprechen zu wollen, das möchte ich dazu sagen, ne? Aber ich kann es mir einfach nicht vorstellen.
Nee, also die Kiwis sind schon wahnsinnig freundlich und locker. Also ich finde das auch ganz erfrischend. Ich bin jedes Mal immer so ein bisschen geschockt, wenn ich dann wieder nach Deutschland komme, was auch natürlich nicht heißt, dass die Deutschen nicht freundlich und locker sind, aber so das Gros und vor allen Dingen so diese Behördenmenschen und so, das ist schon nochmal ein bisschen anderer Schlag hier. Das war auch ein Grund, warum es uns hier so gut gefällt, weil der Umgangston ist einfach ein wirklich netter. Ich komme ja nun, wie gesagt, aus Kassel, das ist jetzt nicht gerade die Stadt des netten Plauderns, also die Rheinländer sind da vielleicht nochmal eine Spur anders. Hamburg ist ja auch eher so ein bisschen höflicher und kühler. Ja, und hier ist es einfach immer einen netten Spruch auf den Lippen, ob der jetzt ernst gemeint ist oder nicht oder ob die Frage ernst gemeint ist oder nicht, ist mir eigentlich auch total wurscht, aber zumindest die Stimmung schon mal gut. Und das finde ich einfach total wichtig. Und auch so im täglichen Umgang oder im Arbeitsleben habe ich das halt auch festgestellt. Da ist eine sehr große Flexibilität. Die Kiwis sind einfach die ziehen dann hier mal hin und dann ziehen sie da mal hin und dann verreisen sie mal ein halbes Jahr und dann wechseln sie den Job. Also da ist unheimlich viel Bewegung in dem Leben der Kiwis und das entspricht auch eher so meinem Lebensstil.
Komplett anders als das, was in Deutschland gelebt wird, ne? Also ein Haus ist etwas für die Ewigkeit.
Ja.
Der Job früher auch, heute nicht mehr. Also ich glaube, heute wechseln die jungen Menschen schon so alle 2-3 Jahre den Beruf und ab und zu auch mal komplett anders. Das hat sich schon ein bisschen verändert. Aber ich glaube, dieses Denken, dass ich kaufe mir ein Haus, hier bleibe ich, ist in Deutschland halt was komplett anderes als in Neuseeland.
Ja, also ich meine, wir hätten uns jetzt, also was das Haus angeht, wir hätten uns auch nicht unbedingt ein Haus gekauft, weil wir hatten das natürlich auch noch so ein bisschen im Blut, so, oh Gott, jetzt haben wir ein Haus gekauft, meine Güte, das ist riesen viel Verantwortung und wollen wir denn wirklich die ganze Zeit in Wellington wohnen bleiben? Aber hier ist natürlich ein Hauskauf auch nochmal was ganz anderes. Ne? Also hier hat fast jeder ein Haus oder wohnt im Haus, weil es einfach wahnsinnig wenig Wohnungen nur gibt. Und als wir dann festgestellt haben, dass ein Haus mieten teurer ist als ein Haus zu finanzieren, hat sich das natürlich dann auch ergeben, die Frage des Hauskaufs oder Hausmietens. Und so hatten wir auch wahnsinnig Glück, denn mittlerweile sind die Immobilienpreise hier wahnsinnig gestiegen und wir sind da gerade noch rechtzeitig reingerutscht, sodass wir jetzt ein bisschen auf der Welle mitreiten können.
Wollte ich gerade sagen, man liest ja mittlerweile wirklich im Jahrestakt, wie unglaublich teuer Neuseeland in den letzten Jahren geworden ist. Und es ist natürlich wie überall auch Inflation und so weiter. Mhm. Aber es ist schon krasser Sprung zu 2006.
Ja, auf jeden Fall. Also Lebensmittel waren hier schon immer unheimlich teuer.
Muss ja auch alles importiert werden, fast alles.
Ja, sagen wir mal so. Also eigentlich nicht, aber wir tun es trotzdem, beziehungsweise verkaufen halt alles, wir exportieren ganz viel nach Europa, was wir hier produzieren. Das Lammfleisch, das neuseeländische Lammfleisch in Deutschland ist günstiger als das Lammfleisch hier. Wir produzieren schon ziemlich viel, also was Lebensmittel angeht, aber sie sind unheimlich teuer, weil es gibt hier nur ganz wenig Lebensmittelketten und ich glaube, die treiben die Preise hoch. Hier ist auch gerade eine Riesendiskussion darüber. Also ich habe jetzt gerade gehört, dass über den Preis der Butter in Deutschland so viel diskutiert wird, der ja auch so wahnsinnig, glaube ich, jetzt gestiegen ist. Was ist das, 2,80 oder so ist das jetzt. Wir zahlen hier halt $5,60 für eine Butter, ne? Also also Lebensmittel sind irre teuer geworden und Häuser sind unterirdisch. Also das kriegst du hier eigentlich kaum noch ein Haus, je nachdem natürlich, wo du wohnst, aber sag ich mal, so in den normaleren Städten kriegst du kaum noch ein Haus unter 800.000 Dollar. Und das kann sich natürlich eine Familie nicht leisten, ist ja ganz klar.
Ja, das ist total krass umgerechnet. Ich weiß jetzt nicht, wie der Kurs so ist, aber das sind 450.000, 500.000 Euro? Ich weiß es nicht.
Also 800.000 sind, glaube ich, gerade so, 800.000 sind so, ja, 450, 500.000 so um den Dreh, glaube ich. Ja.
Ja, und das ist eine Menge Geld für wenig Holz. Daraus bestehen
ja, für wenig Holz und schlecht
isolierte
Fenster, ja.
Genau, daraus bestehen nämlich die meisten Häuser aus einfach verglasten Fenstern und viel, viel Holz.
Stimmt, ein bisschen Spanplatte drüber, ne?
aber gut, hier auf Mallorca ist das auch schlecht isoliert, aber alles aus Stein. Aber dieses Phänomen, was du beschrieben hast in deinem Buch, Außentemperatur ist gleich Innentemperatur, das kenne ich hier aus dem Winter zu gut. Die sind zum Glück relativ mild, aber es ist schon scheiße kalt.
Es ist total nervig. Ja, jetzt fängt bei uns hier halt auch schon an, dass ich ja morgens nochmal wieder mit Mütze rumlaufe und die nicht abziehe. Bis mittags so ungefähr. Wir haben uns auch gerade einen Spa-Pool gekauft, um einfach warm zu bleiben.
Ja, das ist aber geil, oder? Wenn man dann schön abends draußen...
Er läuft noch nicht. Wir sind noch gerade dabei, ihn aufzubauen und ein Deck dafür zu bauen und was weiß ich nicht alles. Aber ich hoffe, es wird richtig gut werden. Ich glaube schon.
Ja, das ist auch, steht auf meiner Liste hier für den nächsten Winter vielleicht. Nämlich eine sehr, sehr geile Anschaffung eventuell.
Ja.
Ihr seid natürlich in diesen letzten Jahren, also habt ihr natürlich unglaublich viel durch Neuseeland habt ihr gesehen, viel gereist. Ihr habt viele Freunde überall, die ihr besucht. Eure Farmer Mark und
Lorraine,
genau. Was für jemanden, der jetzt zum allerersten Mal, also ich meine, ich kann mir vorstellen, dass viele Leute jetzt total inspiriert sind, einfach mal diese neuseeländische Kultur, dieses neuseeländische Land mal kennenzulernen. Ich meine, ich bin auch schon total oft gewesen und ich sage immer, das ist eines der faszinierendsten Länder, die ich je gesehen habe. Mit Südafrika und Chile und Kanada, es gibt so viele tolle Länder. Aber Neuseeland ist auf jeden Fall ganz weit oben auf meiner Liste. Es ist einfach so wunderschön. Besonders diese Südinsel. Die gefällt mir ein bisschen besser als die Nordinsel, weil die so abwechslungsreich ist. Jetzt bist du natürlich absoluter Profi, lebst so richtig lange schon dort. Was sind so deine Lieblingsorte?
Es ist wirklich schwer zu sagen, ne, weil es irre viele schöne Ecken gibt. Also ich finde natürlich, die Südinsel ist dramatischer in einfach den Naturgewalten so. Das ist schon ein bisschen toller als die Nordinsel, wobei die Nordinsel hat auch so wahnsinnig viele schöne Ecken. Ich fange einfach mal oben an. Also ganz Northland ist natürlich toll. Coromandel ist wunderschön. In Rotorua gibt es ja diese ganzen Geysire und wo die Erde blubbert und ganz viele Hotpools sind. Ist spektakulär, wenn man sowas noch nicht gesehen hat. Einer meiner liebsten Plätze ist der Tongariro National Park. Den beschreibe ich auch im Buch. Gibt es eine wahnsinnig tolle Eintageswanderung. Das ist das Crossing, heißt das. Da läuft man zwischen den Vulkanen rum. Irre, irre schön. Und Wellington natürlich als Stadt. Und die Südinsel, wir sind jetzt viel auf der Südinsel unterwegs. Wir haben ja einen kleinen Wohnwagen, mit dem wir auch immer hier durch die Gegend düsen. Da ist natürlich der ganze Süden mit Mount Cook und dem Fjordland, Maro Sounds, wahnsinnig dramatisch einfach. Mount Cook ist der höchste Berg Neuseelands, Mount Aoraki und sehr spektakulär, vor allem bei schönem Wetter. Die Catlins sind ein bisschen eine unentdeckte Gegend, also mittlerweile sind die natürlich auch entdeckt, aber da sind noch nicht ganz so viele Touristen auch unterwegs, weil die nicht direkt auf der Route liegen. Die liegen an der Ostküste der Südinsel, ganz wilde Gegend auch. Ja, und hier in Nelson Umgebung ist es natürlich der Abel Tasman National Park. Ich weiß nicht, ob du mal in Molesworth warst. Das ist eine Ecke zwischen, im Grunde zwischen Blenheim, Kaikoura und Hamner Springs.
Nee, sagt das? Mir gerade nichts. Nee.
Das kennen auch viele Neuseeländer nicht. Das ist eine der größten Stations, heißen die hier. Also eigentlich eine Riesenfarm, aber man sieht das eigentlich kaum. Irgendwo steht da mal ein Farmgebäude rum und ein paar Kühe. Aber es ist ein riesen, ich glaube, es sind 180.000 Hektar Gelände mit Bergen und Seen und Schotterpisten und total leer, also da ist gar nichts. Da gibt es einen Dock-Campground. Das ist halt Dock, sind diese, ja, so ganz einfache Campingplätze sind das. Und wenn es geht, es geht auch ohne Four-Wheel Drive, aber besser ist mit. Ist eine ganz irre Gegend. Also unheimlich, ist einfach leer. So ein bisschen mit Bergen. Leer mit Bergen, würde ich es mal beschreiben. Sehr faszinierend. Also musst du dir mal angucken, wenn du das nächste Mal wieder hier bist.
Das muss ich mir auf jeden Fall merken. Hört sich gut an.
Ist cool. Kann man aber nur im Sommer durchreisen. Im Winter machen die zu.
Okay, hört sich nach Off the Path an. Passt.
Ja, total. Total. Also nicht zu hin.
Sehr cool. Ja, also mich fasziniert, du hast das dramatisch, hast du, glaube ich, vorhin das Wort genutzt und für die Südinsel. Und das passt wirklich aus Wort, weil es einfach so diese dramatischen Berge und Schluchten und Fjorde und wenn dieses Knallerlicht dann noch richtig mitspielt, dann ist das eine Dramaturgie, die sich da abspielt, wie an wenigen, an ganz, ganz wenigen Orten auf dieser Welt.
Ja. Dschungel. Und das Autofahren ist ja halt hier auch, also es ist, man fährt nicht irgendwo hin, sondern die Fahrt als solches ist schon das Abenteuer.
Ja.
Weil es ja hier keine Autobahn in dem Sinne gibt, oder so gut wie gar nicht. Und das heißt, also im Grunde fährt man die ganze Zeit über tolle Landstraßen durch die schönsten Gegenden und kann dann mal links und rechts gucken und aussteigen und wieder was Neues entdecken. Ja, es macht unheimlich viel Spaß, hier rumzureisen.
Eigentlich möchte man nie ankommen.
Nee, genau.
Anfahren.
Nee, richtig. Kommt man aber auch selten, weil es so viel zu sehen gibt. Also jede Straße mal runter. Das ist immer das Tollste.
Ja, das ist wirklich, das ist schon irre, wie viel, also erstens, wie lange das alles braucht, also das Rumfahren, aber wie viel man dabei auch noch sehen kann und eigentlich gar keine Zeit hat, das alles aufzunehmen. Und das ist das, was mich so fasziniert. Also ich bin jetzt schon, glücklicherweise durfte ich schon 3-mal nach Neuseeland reisen.
Toll.
Und das reicht bei weitem noch nicht. Nee. Und ich habe schon Nord und Nord fehlt noch einiges. Da muss ich sagen, es hat mir einfach im Süden so gut gefallen, dass ich den Norden bisher immer relativ stiefmütterlich behandelt habe. Schon dort gewesen, schon viel durchgefahren, aber nicht so aufgesaugt wie der Süden.
Ja, das kann ich schon gut verstehen. Der Süden ist natürlich auch nochmal viel, viel einsamer, ne? Hier wohnen viel, viel weniger Menschen. Ich glaube, auf der Nordinsel wohnen so 2,5-3 Millionen und auf der Südinsel 1,5.
Ja.
Und die sind ungefähr beide gleich groß, die Inseln. Also es hat hier nochmal ein anderes Gefühl, hier unten zu sein. Das auf jeden Fall. Aber trotzdem würde ich, wenn es jetzt auch darum geht, vielleicht Menschen irgendwie zu inspirieren, hierher zu kommen oder so, nehmt euch so viel Zeit wie möglich. Das kann man einfach nicht in 2 Wochen abreißen. Also,
Nee. Also 4 Wochen würde ich, was empfiehlst du?
Ja, Minimum 4 Wochen und dann aber eigentlich auch fast nur für eine Insel.
Ja.
Also es ist so jammerschade, wenn man irgendwie von einem Ding zum nächsten hetzen muss, weil dann das ist ja immer so beim Reisen, ne? Man kann natürlich nicht alles sehen, aber ich würde mich wirklich vielleicht auch eher auf etwas konzentrieren, also ich würde dann vielleicht wirklich nur 4 Wochen die Südinsel machen oder nur 4 Wochen die Nordinsel oder nur sich aufs Wandern konzentrieren, denn es gibt so wahnsinnig tolle Mehrtageswanderungen hier auch. Dafür braucht man also einfach schon mal zwischen 2 und 4 Tage, um das wirklich alles einfach auch machen zu können. Man muss dann auch erstmal hinkommen und so. Definitiv ein Auto mieten oder ein Campervan. Also hier nicht glauben, mit öffentlichen Verkehrsmitteln rumreisen zu können. Das ist wirklich ganz schwierig. Geht natürlich, aber da verpasst man halt gerade dann diese schönen Ecken, wo vielleicht keiner ist und wo nicht der übliche Tourist hinkommt. Also das würde ich auf jeden Fall empfehlen. Alles lieber ein bisschen in Ruhe machen und dafür mehr genießen.
Du hast gerade schon die Wanderungen angesprochen, die brauchen jedoch ordentliche Planung, ne? Also die Doc hat, die muss man schon vorzeitig reservieren, die Permits.
Ja, das stimmt. Es gibt diese Great Walks, die sind natürlich wahnsinnig beliebt und auch mit gutem Grunde, die sind wirklich wahnsinnig toll. Ich glaube, es gibt mittlerweile 8 oder sogar 10 Great Walks, die fügen immer neue hinzu. Die muss man leider wirklich ganz früh schon vorbuchen. Also wenn man jetzt für Dezember einen der Great Walks buchen möchte, da muss man sich schon beeilen. Sind viele schon ausgebucht, was natürlich einfach mal ein bisschen blöd ist, weil man dann nicht weiß, wie das Wetter ist. Also spontan die Great Walks machen, geht schlecht. Aber es gibt viele kleinere Wanderungen auch, wo man sich nicht anmelden muss, wo es auch Hütten gibt, aber die einfach nicht so überlaufen sind. Am sichersten ist natürlich, wenn man ein Zelt mitschleppt, weil dann kannst du immer überall pennen. Meistens kann man bei den Dockhütten auch nebenan campen. Aber das ist natürlich nochmal extra Gepäck und auch echt ja, einfach Kilos, die man dann mit sich rumschleppen muss.
Hm. Wie ist das eigentlich in Neuseeland mit dem Wildzelten? Also darf man dein Zelt überall aufschlagen? Darf man überall stehen?
Das ist jetzt mal eine echt gute Frage, weil das hat sich seit kurzem verändert. Ehrlicherweise, Wildcampen ist, glaube ich, oh Gott, da wüsste ich mich jetzt, ist, glaube ich, nicht mehr erlaubt. Aber es gibt ja ganz viele Dog-Campgrounds, wo man stehen kann. Dann muss man allerdings eine Toilette an Bord haben. Also nicht bei den Dog-Campgrounds. Nee, halt, stopp. Ich glaube, es ist so, man darf auf vielen Campingplätzen oder einfach so stehen, wenn man eine Toilette an Bord hat. So, also wenn man quasi independent ist von allen. Man braucht einen Wassertank und einen Auffangtank und eine Toilette.
Dann also geht das ist auch die Information, die ich habe.
Ja, sorry.
Aber,
ja, das hat sich dann geändert, weil wir hatten schon viele Probleme mit Wildcampern, die das halt nicht hatten. Und man kann zwar offenbar illegal irgendwelche Aufkleber kaufen, wo da dieses Zeichen draufsteht, dass man halt independent ist, dass man eine Toilette an Bord hat, aber die das dann gar nicht haben. Da gab es unheimlich viel Ärger hier im Land und deswegen haben die Regeln noch mal ein bisschen verschärft.
Ja. Ja, aber ihr seid schon richtig in Neuseeland, also schon seit Jahren richtig angekommen. Also ich habe ja mittlerweile rausgehört, also ihr habt ein eigenes Holzhaus, also Haus, wie man als Neuseeländer haben muss. Ihr habt ein Boot mittlerweile, ihr habt einen Camper, also einen Wohnwagen. Also ihr seid doch schon richtig angekommen.
Wir sind total angekommen. Wir haben Kajak und wir haben Stand-Up-Paddleboards. Also unsere Toys sind vielfältig. Weil sich das einfach so... also das muss man hier, man muss natürlich gar nichts, aber es ist einfach so schön, einen Zap zu haben oder einen Kajak zu haben und dann hier eben durch die Fjorde zu kajaken. Wir haben einen mini kleinen Wohnwagen. Also das sind alles irgendwie günstige Sachen, die wir da wirklich gekauft haben. Also wir haben nicht viel Kohle, aber wir haben einen mini Wohnwagen. Also da können wir beide gerade so drin stehen, hat keine richtige Küche in dem Sinne. Wir können ja drin schlafen, aber das ist es auch. Unser Boot ist alt gewesen. Roland baut da gerade ganz viel dran rum und baut es aus und macht es schön. Aber zumindest haben wir es. Und es muss nicht immer das Tollste und das Neueste sein. Hauptsache, es funktioniert und wir können damit was anfangen. Ja, das ist toll.
Ja, ja. Es ist einfach toll, einfach mal kurz rauszukommen. Ne? Am Wochenende oder am Feierabend rauszugehen, diese grandiose Natur zu erleben, die ihr da natürlich vor der Tür habt. Die ist ja wirklich der absolute Knaller.
Ja, und oft machen wir das. Zum Beispiel so, dass wir abends, dass wir das Boot nehmen und hier ist die Boulder Bank, das ist so ein Hafen mit so einem Kieswall im Grunde, aber das ist alles natürlich, also eine Boulder Bank. Da kann man ganz wunderbar vor ankern und dann fahren wir einfach mit dem Boot 10 Minuten raus, ankern zu dieser Boulder Bank, kochen uns dann irgendwas auf dem Boot und schlafen da und morgens trinken wir einen Kaffee und dann fahren wir beide wieder rein und arbeiten. Und das ist geil. Dann wie so ein kleiner Mini-Urlaub. Das ist wunderschön. Spring nochmal morgens ins Meer, baden eine Runde und ja, los geht's.
Wenn du das deinem Ich erzählen würdest, 1997, als sie kurz in Neuseeland war, wie würde dein Ich darauf reagieren?
Oh, ich glaube, mein Ich wäre begeistert, aber sie hätte es nicht so richtig geglaubt. Also das ist schon irre. Manchmal sitzen wir auch und sagen so, Mensch, das ist ja irre irgendwie, dass wir jetzt hier wirklich wohnen. Also manchmal können wir das selber noch gar nicht glauben. Und ja, freuen uns einfach nur täglich, dass wir diesen
immer noch Spiel nicht? Haben.
Naja, natürlich ist es Alltag hier, ne? Wir haben ja auch Alltag und alles. Aber wenn ich mir das dann selber so erzähle, also ne, als würde mir das eine Freundin erzählen, dann bin ich doch jedes Mal noch wieder auch ein bisschen erstaunt und finde es einfach nur toll, dass das geklappt hat.
Ein Zeichen dafür, dass es sich lohnt, mutig zu sein.
Ja, auf jeden Fall. Einmal alles versuchen.
Gab es in der Zeit Momente und auch Zeiten, wo ihr das alles in Frage gestellt habt, ob das Richtige ist?
Nee, also wir haben uns das nie in Frage gestellt, ob der Umzug hierher richtig war. Das nicht. Natürlich gab es Momente, wo es schwierig war, so weit weg zu wohnen. Ne? Als unsere Eltern gestorben sind, war es nicht einfach, so weit weg zu sein, wobei wir das ja, oder ich zumindest, ich war ja da, als meine Mutter gestorben ist und auch als mein Vater gestorben ist, habe viele Wochen und auch Monate in Deutschland verbracht, um sie beim Sterben zu begleiten. Aber das sind natürlich Situationen, ja, wo einfach die Entfernung dann tatsächlich eine Rolle spielt. Und das war nicht einfach, aber ich habe es halt gut hingekriegt. Also es geht halt. Ich habe halt dadurch auch festgestellt, dass viel oft viel mehr geht, als man das glaubt. Also damals war es bei mir so, dass ich halt meiner Chefin dann gesagt habe, dass ich nach Deutschland reisen muss und ich weiß, wann ich wiederkomme, wahrscheinlich erst so in 6 Monaten. Und da war natürlich die Frage, verliere ich dadurch meinen Job? Und dann habe ich mir überlegt, was ist mir wichtiger? Ist es mir wichtiger, einen Job noch zu haben oder ist es mir wichtiger, bei meinen Eltern zu sein? Und habe mich dann ganz klar für meine Eltern entschieden. Und das hat dann auch gut funktioniert. Ich bin wiedergekommen, habe den Job wiederbekommen. Das war natürlich großes Glück. Aber wenn nicht, dann hätte ich mir bald einen neuen Job gesucht. Also das geht halt auch.
Ist eine sehr gesunde Einstellung. Ich finde halt immer diese Einstellung, was ist denn das Schlimmste, was passieren kann? Und wenn man sich das mal irgendwie so kurz aufzeichnet und merkt, naja, das Schlimmste ist gar nicht so schlimm, dann geht das irgendwie.
Richtig. Also das sind auch oft so Fragen, die ich auch mal anderen Menschen stelle, wenn sie sagen, oh, ich hätte mich das gar nicht getraut oder so. Und ich dann sage, ja, aber was glaubst du denn, was wäre denn passiert? Also wovor genau hast du Angst? Versuch das mal in Worte zu formulieren. Und dann ganz oft sind es einfach nur so diffuse Ängste, die aber eigentlich gar nicht richtig begründet sind. Also zumindest nicht durch tatsächliche Ängste. Ne? Es kann oft gar nicht genau benannt werden. Und es ist oft halt nur ein Gefühl, was viele davon abhält, tatsächlich dann einen Schritt zu wagen oder was Neues auszuprobieren. Und ich habe durch meine Erfahrung festgestellt, dass es immer weitergeht und dass es oft einfach nur eine Sache der Priorität ist.
Ja, absolut. Und ich meine, wir sind alle auf einem Weg. Wir müssen irgendwann mal irgendwie entscheiden, wo wollen wir abbiegen und wo nicht. Aber dieser Weg, der kann, wenn wir wollen, immer wieder zurück an diese Kreuzung führen.
Richtig. Oder halt einen anderen Weg. Ne? Man kann einen anderen Weg einschlagen. Also man muss es auch nicht als Rückschritt betrachten, wenn es nicht funktioniert, sondern einfach nur, ich habe mal einen kleinen Schlenker gemacht und dann komme ich halt wieder auf den alten Weg oder durchkreuze den wieder und suche mir einen neuen. Ich schreibe ja auch immer ein Buch über das Wort Scheitern, was ich halt auch so selten verwende, weil ich das so niederschmetternd finde und so.
Was der Neuseeländer auch nicht so oft nutzt, ne? Also Scheitern ist schon auch eine sehr europäische Denke. Ich würde gar nicht sagen, dass es deutsch ist, aber sehr westliche Denke. Wir müssen es immer schaffen. Wir dürfen nicht scheitern. Und in Australien, Neuseeland, da unten habe ich irgendwie immer das Gefühl, dass das kein großes Ding ist. Dass man einfach aufsteht und sich schüttelt und dann weitermacht.
Genau, richtig. Und das ist und das motiviert unheimlich, ne? Also wenn alle um uns herum das machen, dann ist es auch viel einfacher, da mitzumachen.
Ja.
Das finde ich auch so. Deswegen machen wir auch so viele, versuchen viele, probieren aus, ziehen um, ne, kündigen Jobs, machen neue, weil es unser Umfeld das halt auch so macht und es eher normal ist. Und es wir auch nicht kritisch hinterfragt werden und uns dann auch nicht hinterfragt wird, irgendwie, wie, bist du irre, warum machst du das jetzt? Oh Gott, hast du da keinen Schiss vor, dass das vielleicht dann nicht klappt? Ne, das sind ja dann so Sätze, die am entmutigen können.
Ja. Ihr habt ja in eurem alten Leben, wenn ich das mal so nennen darf, eurem alten deutschen Leben, keine großen Karriere-Schritte oder Sprünge gemacht. Also du hast Medienpädagogik studiert und hast dann in Medien gearbeitet. Roland hat geforscht, ist...
ist Umweltwissenschaftler.
Umweltwissenschaftler, das war das, genau. Und hat in der IT-Branche dann gearbeitet. Genau. Und in eurem neuen, das ist ein großer Sprung gewesen von Wissenschaftler zu IT-Berater oder Consultant. Ja. Aber in eurem neuen Leben habt ihr ja unglaublich viel gemacht.
Mhm. Ja. Ja, also erstens mal wollte ich nicht mehr in den Medien arbeiten und hier gibt es auch wirklich wenig Medien. Damit fängt es schon mal an. Also die Medien waren für mich dann tabu. Ja, ich hatte ja Bäckerei und dann habe ich fürs Finanzamt ein bisschen gearbeitet, weil ich auch eben auch immer noch mal mein Englisch noch ein bisschen polieren musste. Ne? Ich bin ja noch mal zur Uni gegangen, 3 Monate, habe einen Englischkurs gemacht, einen Intensiv-Englischkurs und fühlte mich danach dann doch einigermaßen bereit, mal in das wirkliche, ernste Arbeitsleben hier einzusteigen und bin dann erstmal schön ans Finanzamt gegangen und habe da auch nur Halbzeit in der Prozessabteilung gearbeitet als Administratorin und habe dann noch mal für die Verbund der Akupunkteure ein bisschen was gemacht, also auch Admin. Und bin dann bei einem ganz tollen Laden gelandet von Heritage New Zealand, also vom Denkmalschutz gemanagt, eine alte kleine Holzkirche in Wellington, die heißt Old St. Paul's. Und da war ich, das ist ein Touristenmagnet im Grunde, also wir hatten ganz, ganz viele internationale und nationale Touristen. Und ein, wie heißt das auf Deutsch, also ein Venue to Hire, wo man Hochzeiten machen kann, Beerdigungen, Konzerte, Lesungen, also wo man einfach eine Funktion, wie heißt denn das auf Deutsch, Venue to Hire?
Ich wüsste es jetzt auch nicht. Das
wäre ein Veranstaltungsort, ja, den man buchen kann. So, wir beiden Deutschen hier. Und da habe ich Events-Koordination gemacht und Wedding-Koordinatorin und habe auch einen kleinen Souvenirladen gemanagt. Ja, und habe da fast 7 Jahre gearbeitet. Das war ganz toll.
Ja. Und Roland hat natürlich auch, der IT-Consultant, hat zwischenzeitig Terrassen gebaut.
Genau, er hat Terrassen gebaut, weil er eigentlich auch Tischler ist. Hat eine Ausbildung als Tischler gemacht damals in Kiel, hat genau Terrassen gebaut. Dann hat er zwischenzeitlich nochmal für Segel mit Behinderten gearbeitet, war dann wieder in IT. Und hat jetzt fängt jetzt einen neuen Job an in einer Werkzeug, also auch Großwerkzeug für Sheet Metal.
Ja.
Genau. Das ist jetzt das Neueste, was er jetzt macht.
Total. Ja. Ich finde das total geil. Einfach diese Abwechslung. Also einfach mal komplett was anderes. Mal mit dem Kopf arbeiten, mal mit den Händen arbeiten. Das ist ja auch, also als IT-Consultant, wenn man halt, da ist man ja nie fertig. Da ist halt, also das war Projekt fertig, aber da kommt immer das nächste. Und wenn du mit der Hand arbeitest, so ein Deck, so eine Terrasse, die ist fertig, die kannst du dir anschauen. Die kannst du dir regelmäßig anschauen. Sagst du, ach schön, das habe ich gemacht.
Genau.
Das ist einfach ein ganz anderes Arbeiten.
Ja, das stelle ich bei mir jetzt ja auch fest. Also ich habe ja nun auch viel, ich meine, gut, Events und so, aber es ist ja trotzdem auch viel Admin gewesen. Und nachdem ich das Buch dann beendet habe, was ja auch sehr kopflastig war, bin ich jetzt Töpferin.
Ja, habe ich gesehen. Als ich deinen Namen auf Instagram gesucht habe, habe ich gesehen, South Clay.
Claybound.
Claybound.
Ja.
Ja.
Claybound NZ.
Wie kam das?
Das kam so, dass ich in Nelson, unsere Nachbarin ist zu so einem Töpferkurs gegangen und hat mich gefragt, ob ich mitkommen möchte und ob ich mir das mal anschauen möchte. Und ich mochte schon immer gerne mit meinen Händen arbeiten. Also ich habe vorher auch gemalt und habe irgendwie mal viel gebaut. Meine Mutter war handwerklich total begabt. Und dann habe ich gesagt, ja klar, komme ich mit und habe mir das angeschaut. Und ich war total geflasht gleich von der ersten Minute an und bin dann da Mitglied geworden. Und dann habe ich glücklicherweise ein Second-Hand-Wheel, also eine Drehscheibe, bekommen und habe dann erstmal hier in meinem Büro mit Ton auf einer Drehscheibe gedreht, war natürlich eine totale Schweinerei. Und mussten mir roh erstmal wieder einen kleinen Workshop bauen im Garten. Ja, und das hat mir so viel Spaß gemacht und ich habe damit viel Zeit verbracht, dass ich auch schnell besser geworden bin und habe festgestellt, irgendwie das, was ich mache, gefällt den Leuten und habe dann angefangen, auf dem Markt zu verkaufen und habe jetzt meinen eigenen Brennofen bekommen und jetzt bin ich selbstständige Vollzeit-Töpferin geworden und habe Aufträge und versuche damit jetzt gerade so ein bisschen mein Geld zu machen und es läuft ganz gut. Also nicht, dass man damit Geld machen könnte, aber zumindest läuft's.
Ja, Buchautorin und Töpferin, das ist doch super. Ja, ja. Hört sich gut an. Ich finde das genial, wie das Leben so seine Storys schreibt und man einfach irgendwie sagen muss, okay, komm, ich springe einfach auf diese Welle auf und ich mache das einfach mal mit. Und das ist ihr seid das beste Beispiel dafür, wie es, was für ein geiles Abenteuer das Leben sein kann.
Ja, total. Ja. Das ist ein tolles Abenteuer, das Leben. Nutzt es. Nutzt die Zeit.
Absolut. Miriam, vielen Dank für deine Zeit heute Morgen bzw. heute Abend bei dir. Es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Alle, die mehr zu deiner Geschichte lesen wollen hauptsächlich, die können dein Buch kaufen. Wir haben es in den Shownotes hinterlegt. Und wie geht's für dich jetzt weiter? Was ist dein Plan für die Zukunft?
Töpfern. Ich werde jetzt ab Ende des Jahres wahrscheinlich auch unterrichten hier in meinem Club. Und das ist jetzt erstmal so mein Plan, dass ich mich aufs Töpfern ein bisschen konzentriere und vielleicht mir dann hier mein eigenes Business richtig aufbaue mit einem größeren Schuppen, wo ich auch selber noch unterrichten kann. Mal gucken.
Sehr cool. Hört sich spannend an. Ich wünsche dir und Roland alles Gute für die Zukunft da unten in Nelson oder in Neuseeland generell. Wer weiß, wo es euch als nächstes hin versteckt. Und alles Gute.
Ich danke dir auch. Vielen Dank.
Bis dann. Tschüss. Danke an Myriam für das tolle und entspannte Gespräch. Es hat viel Spaß gemacht. Neuseeland ist auf jeden Fall ein absolutes Traumland und ich hatte das Glück, schon mehrmals dort gewesen zu sein und habe es jedes Mal genossen. Ich kann auf jeden Fall verstehen, dass sie sich dort so wohl fühlt und dass sie da überhaupt dahin gezogen ist. Ich wünsche euch erst einmal alles Gute, passt auf euch auf und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Ihr dürft euch auf meine Reiseblogger-Kollegen Clemens und Anne freuen. Wir sprechen über ihre Reise nach Pakistan. Wer nicht bis Dienstag warten möchte, die Folge geht am Sonntag bereits auf Patreon online, also schaut sehr gerne dort vorbei und unterstützt unsere Arbeit dort.